diese 80 Plakate, die wir da präsentieren, die kommen auch deswegen bei uns ins Haus, weil es nicht einfach nur eine schnöde Sammlung eines Fußballfans ist, sondern weil es die Sammlung ist, die ein Künstler zusammengetragen hat mit einem bestimmten Hintergedanken. Der Künstler ist Andreas Lominski. Diese Serie, die er da zusammengetragen hat, der hat er einen Titel gegeben und der lautet Wohnorte gegen Geburtsorte.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Die Fußball-Europameisterschaft läuft. Ich bin auch fast jeden Tag im Einsatz, um Spiele live zu kommentieren oder in einem EM-Studio für die redaktionelle Abarbeitung der Spiele und der Ereignisse zu sorgen. Ich finde, das ist eine tolle EM. Es macht Spaß zuzuschauen. Die Stadien, die rappelvoll sind, auf mich wirken sie anders als ausverkaufte Bundesligaspiele. Kann das auch gar nicht so richtig erklären, aber irgendwie sieht das anders aus. Komischer Eindruck vielleicht, aber das wirkt irgendwie noch spektakulärer. Auf jeden Fall finde ich eine sehr, sehr schöne Europameisterschaft. Wie sie sportlich aussieht, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich diese Ausgabe von Bosses Bundesliga produziere, ist Deutschland auf dem besten Weg, Europameister zu werden. Ob das dann wirklich gelingt oder in der Zeit von Produktion und Aufstrahlung das alles dann sich erledigt hat, das müssen wir dann mal schauen. Aber im Moment macht es einen sehr, sehr guten Eindruck. Die Europameisterschaft ist auch in einem kulturellen Begleitprogramm wiederzufinden. Verschiedene Museen wollen dort das Thema Fußball aufgreifen. Und was ist es naheliegender, als in Nordrhein-Westfalen im Kohlenpott mal nachzugucken, was da denn los ist? Denn Gelsenkirchen, Dortmund, Köln, Düsseldorf, die Austragungsstätte, ich weiß, die letzten beiden, Köln, Düsseldorf ist nicht Kohlenpott, aber irgendwie liegt es alles eng zusammen. Da ist schon so ein Fußballzentrum und da gibt es das Volkswagen-Museum in Essen. Und das hat sich auch das Thema Fußball angenommen und hat eine Plakatausstellung organisiert unter dem Motto Wohnorte gegen Geburtsorte. Ja, da habe ich wahrscheinlich wie ihr jetzt auch lange überlegt, Wohnort gegen Geburtsort, was machst du, wenn das identisch ist? Fällt das Spiel dann aus oder was? Also sehr interessant, was dahinter steckt und das werdet ihr jetzt im Gespräch mit Tobias Burg erfahren. Er ist der Kurator des Volkwang-Museums, was dahinter dieser Plakataufstellung steckt. Und ich glaube, sehr viele Fußballfans von euch werden jetzt fürchterlich nervös werden und sagen, da muss ich hin. Nicht nur zum Gucken, sondern in der Hoffnung, die Plakate abzuschwatzen, eins mit nach Hause nehmen zu dürfen, denn das hört ihr dann auch in diesem Gespräch, sehr hochwertige Exponate, die da ausgehängt sind, einzigartige Exponate, Unikate, also da hängt eine ganze Menge an Wertigkeit im Volkswagen-Museum Essen. Bevor es losgeht mit dem Gespräch von Tobias Burg, ganz schnell nochmal meine Vita. Ich bin Ralf Bosse, seit 32 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für 8 Sender, das heißt aus dem Fernsehbereich Sky und ZDF. Sehr viel Streaming mittlerweile, das kommt mehr und mehr. GB Vision, Flashscore, FODMOB, das sind so die Top-Streaming-Anbieter, die ihr im Moment so ein bisschen mal im Auge behalten solltet. Da gibt es viel Fußball live auf höchstem, qualitativ höchstem Niveau. Über 1800 Top-Spiele habe ich mittlerweile für Radio und Fernsehen live kommentiert. Damit sicherlich die Nummer 1 in Deutschland. Und eben auch mit dem Podcast Bosses Bundesliga-Blog, schon seit längerer Zeit unterwegs. Und heute mein Gast Tobias Burg, Kurator vom Volkwang-Museum in Essen, zur Plakatausstellung Wohnorte gegen Geburtsorte. Tobias Burg darf ich begrüßen. Das ist der Kurator des Volkswagen-Museums in Essen. Die Europameisterschaft läuft und das kulturelle Angebot parallel zu den Spielen und überhaupt zu diesem großen Turnier ist natürlich im Kohlenpott in Nordrhein-Westfalen, wo ja Schalke, Dortmund Austragungsort ist und Köln, Düsseldorf nicht weit weg, ja auch ein Riesenthema. Ihr habt in Essen in eurem Volkswagen-Museum euch auch Gedanken gemacht und habt eine Ausstellung, die läuft bis zum Finaltag der Europameisterschaft, 14.07. Was kann man bei euch sehen?
Herr Bosse, so ist es. Es läuft bis zum 14.07. und es ist eine ganz ungewöhnliche Ausstellung, denn man sieht bei uns Fußballplakate. Das ist andererseits nicht so ungewöhnlich, denn wir haben eine riesige Plakatsammlung. Wir haben über 300.000 Plakate, aber eigentlich sammeln wir keine Fußballplakate. Das ist also etwas ganz Besonderes. Und diese 80 Plakate, die wir da präsentieren, die kommen auch deswegen bei uns ins Haus, weil es nicht einfach nur eine schnöde Sammlung eines Fußballfans ist, sondern weil es die Sammlung ist, die ein Künstler zusammengetragen hat mit einem bestimmten Hintergedanken. Der Künstler ist Andreas Lominski. Er ist Professor in Hamburg schon seit vielen Jahren für Bildhauerei interessanterweise, aber jetzt das, was wir zeigen, hat jetzt mit Bildhauerei im engeren Sinne gar nicht so viel zu tun. Da kommt also dann doch der Fußballfan durch mit dem Künstler, beim Künstler. Also 80 Fußballplakate. Diese Serie, die er da zusammengetragen hat, der hat er einen Titel gegeben und der lautet Wohnorte gegen Geburtsorte. Und da kann man schon ahnen, aha, da steckt etwas dahinter mit dem Thema oder mit zum Thema, welche Mannschaft ist denn für mich die wichtigste Mannschaft? Und ist es die Mannschaft, die ich schon immer gut fand als Kind? Oder bin ich da mal umgezogen und habe mich dann mit der Mannschaft des neuen Ortes, in dem ich lebe, vertraut gemacht, vielleicht sogar angefreundet und gehe jetzt also immer zu diesen Spielen? Und genau das war die Frage, die Andreas Lominski hatte, Mitte der 80er Jahre, ist also schon ein bisschen was her. Da lebte er in Hamburg und ging immer wieder zu Spielen von Altona 93 und dann ergab es sich, dass Altona gegen den SV Meppen spielte im August 1986. Naja, und der Slominski ist eben in Meppen geboren und da auch aufgewachsen und der Verein seiner Kindheit und der Verein, dem man beihielt in der Familie Slominski, das war eben der SV Meppen. Ja, dann stand er da. Was mache ich jetzt? Bin ich jetzt aus alter Liebe für den SV Meppen oder freue ich mich doch, wenn Altona 93 gewinnt? Und dieses Gefühl, das war der Ausgangspunkt für ihn zu sagen, wenn mir das jetzt bei dieser Begegnung so geht, dann geht es vielleicht anderen Fußballfans bei anderen Begegnungen ganz ähnlich. Und er hat das zum Anlass genommen und hat eben eine Serie von Plakaten zusammengetragen und hat wirklich den Fußballvereinen geschrieben, sie mögen ihm doch ein aktuelles Plakat zur Verfügung stellen, gerne auch mehrere, weil er eine solche Sammlung beabsichtigt mit diesem Titel Wohnorte gegen Geburtsorte und er möchte dann auch diese Sammlung von Plakaten dann auch eines Tages mal ausstellen. Dass das dann 40 Jahre dauert, das war nicht vorherzusehen, aber jetzt bei uns im Volkwang sind also diese Plakate zum ersten Mal komplett ausgestellt.
Und das macht es eigentlich noch interessanter, dass sie jetzt 40 Jahre alt sind, nämlich nicht tagesaktuell, wo jeder sagt, ja, kenn ich, sondern da hängt ja auch ein bisschen Historie und Geschichte dahinter. Ich muss zugeben, als ich den Titel dieser Ausstellung gelesen habe, Wohnorte gegen Geburtsorte, habe ich lange darüber nachgedacht und gedacht, eigentlich spielen die Mannschaften gegen sich selbst. Was ist denn da das Interessante dran? Und habe dann weiter überlegt, ich glaube, es gibt nur eine einzige Stadt, die tatsächlich als Wohnort, nee, andersrum, als Geburtsort gegen den Wohnort spielen konnte, ohne sich verändern zu müssen. Denn in der DDR damals gab es tatsächlich eine komplett delegierte Fußballmannschaft, die man rüberschob nach Frankfurt oder. Und da habe ich noch gedacht, da passt es. Der eigentliche Geburtsort ist nicht mehr da und der Wohnort, da würde man das jetzt hinkriegen. Aber das ist jetzt eine interessante Erklärung, um zu wissen, wie das jetzt genau gemeint ist. Das Herz quasi gegen gegen den Personalausweis, wo es drinsteht, wo ich
gerade... Genau. Und eben aus der Fanperspektive und nicht aus der Perspektive der Spieler. Ja, genau. Aber das ist natürlich dann auch noch, also das Thema Loyalität im Fußball, um das mal mit einem ganz großen Wort zu benennen, ist ja ohnehin ein Riesenthema. Also was macht es mit den Fans, wenn irgendein ganz wichtiger Spieler mit Ende der Spielzeit in der Mannschaft A, ich sage das jetzt mal ganz neutral, in der Mannschaft A aufhört und dann in der verfeindeten Mannschaft B, die ihn besser bezahlt, in der nächsten Spielzeit weitermacht. Also da hat man ja auch schon Szenen erlebt. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt. Aber darum geht es jetzt dem Andreas Lominski mit seiner Plakatserie nicht, sondern das war wirklich diese Frage, wem gilt eigentlich mein Herz und wem für welchen Verein schlägt mein Herz, wem gilt meine Leidenschaft? Das ist aber natürlich auch ein Anlass gewesen. Also es steckt ja noch viel mehr dahinter, wenn man so eine Serie von Plakaten zusammenträgt. Er konnte ja damals noch nicht wissen, dass das Thema Fußballplakate irgendwann zu Ende gehen wird. Also das Internet war ja damals noch gar nicht, also das Wort gab es ja noch nicht mal, geschweige denn die Vorstellung, dass man irgendwie sowas machen könnte. Das Einzige, was damals gab bei BTX. Aber heutzutage produziert kein Verein mehr Fußballplakate. Das geht alles über die sozialen Medien. Das heißt, wir haben jetzt da auch einen Blick in eine Zeit, die ja gar nicht so lange her ist, 40 Jahre, aber doch auch längst vergangen ist. Denn es war ja auch ein gewisser Aufwand für die Vereine, dass sie wirklich dann zu jeder Heimbegegnung, also alle zwei Wochen während der Spielzeit, dann ein Plakat produzieren mussten. Und das ging natürlich auch ins Geld. Deswegen sind auch auf ganz vielen Plakaten, vor allem der Oberliga-Vereine sind jede Menge Werbeanzeigen drauf, die oft nur ganz klein sind, aber da hat dann halt dann das Autohaus sowieso und die örtliche Sparkasse und der Versicherungsvertreter und wer sonst noch, dann eben, ich weiß nicht, 50 Mark gegeben und das läpperte sich dann zusammen, also Crowdfunding, wenn man so will, bevor es das Wort überhaupt gab. Und so hat man dann diese Druckkosten finanziert und diese Werbepartner mussten natürlich dann auch auf den Plakaten auftauchen und genannt werden und das war dann für die Gestaltung schwierig. Also es gibt etliche Plakate in dieser schönen Gruppe, wo man ringsum so eine Bordüre von Kleinanzeigen hat und die eigentliche Kernaussage, die ist dann wirklich im Zentrum, in der Mitte und manchmal muss man aber schon genauer hingucken, weil dann für die eigentliche, für den eigentlichen Hinweis auf das Spiel gar nicht so wahnsinnig viel Platz war, weil man eben diese vielen Anzeigen unterbringen musste. Also das war schon für die Vereine, gerade die kleineren Vereine, ich sag mal ASC Schöppingen und also es gibt wirklich jede Menge kleine Vereine, die auch da auftauchen, war das schon ein nicht zu verachtender Kostenfaktor, diese Produktion der Plakate. Und in dem Zusammenhang kann man auch noch erklären, wie das eigentlich gemacht wurde. Denn wenn das schon so aufwendig ist, Plakate herzustellen, dann hat man einen umso größeren Aufwand, wenn man jetzt jedes Mal, für jedes Spiel, alle zwei Wochen ein Plakat komplett neu produzieren lassen muss. Und das haben deswegen diesen Aufwand haben die meisten Vereine gescheut und man hat sich dann beholfen mit so Halbfertigprodukten, sage ich mal. Das heißt, man hat ein Grundkonzept für dieses Plakat entwerfen lassen, wer auch immer das dann gemacht hat, ist auch noch eine interessante Frage, und hat dann dieses Grundkonzept zunächst mal drucken lassen in A1, A0, A3. Manchmal sind die Plakate gar nicht besonders groß. Und da sieht man dann eben den Namen der Heimmannschaft und die Werbeanzeigen und mehr nicht. Und dann hat man für das jeweilige Spiel den Gegner und das Datum und die Uhrzeit einfach noch zusätzlich in Schwarz hinzugedruckt. Und dann ist eben der jeweilige Aufwand für das Plakat, was man in zwei Wochen braucht, ist dann überschaubar. Das war dann nur ein Druckgang in einer Farbe. Und so ist dann dieser große Stapel mit halbfertig Plakaten, den man liegen hatte, wahrscheinlich hat man den einfach in der Druckerei gelassen, der ist dann im Laufe der Spielzeit immer kleiner geworden. Und dadurch konnte man das aber kosteneffizient herstellen. Denn jetzt jedes Mal für eine Auflage von, weiß ich nicht, was man brauchte pro ein Spiel, vielleicht 100, 150 Plakate, da jeweils dann die Offset-Maschine mit im Vierfarbdruck anzuwerfen, das wäre also völlig ökonomischer Wahnsinn gewesen. Das hat also keiner gemacht.
Aber interessant ist, dass auch mein Verein Borussia Mönchengladbach bei euch in der Ausstellung vertreten ist, mit einem Plakat aus 1987, meine Zeit, wo ich als Kundenträger auf dem Bökelberg war. Und Bumsi, das damalige Maskottchen mit dem durchaus ungewöhnlichen Namen Bumsi, auf diesem Plakat auftaucht mit den Vorverkaufsstellen, die dort alle einzeln aufgelistet worden ist, wo man hingehen konnte, um seine Eintrittskarte zu kaufen. Das ist ja heute ja auch völlig undenkbar. Das gibt's ja alles gar nicht mehr. Das ist ja alles nur noch online. Also irgendwo hinzugehen und zu sagen, Tag, ich hätte gerne einen Stehplatz. Ja, hier 10 Mark. Die Zeiten sind ja nun reichlich lange vorbei. Aber ich kann mich auch daran erinnern, als wir damals den Fanclub hatten, hat Borussia Mönchengladbach uns die Spielplakate zugeschickt, in der Bitte, die doch aufzuhängen an unserem Wohnort. Und da sind wir wieder bei dem Titel Wohnorte gegen Geburtsorte, wo man zwar gewohnt und da auch geboren worden ist, aber das Herz war natürlich bei einem Verein, der rund 200 Kilometer entfernt war. Ja. Und das spiegelt sich dann ja eigentlich sehr schön in dieser Ausstellung wieder. Jetzt haben Sie gesagt, angeleiert hat das der Künstler Andreas Luminski. Und Sie sagten, der hat die Vereine gebeten, Plakate zuzuschicken. Vor 40 Jahren etwa hat er das schon gemacht. Da war jetzt nicht so der künstlerische Aspekt da oder hat sich der erst ergeben, als er die Plakate bekommen hat, um zu sehen, ach guck mal hier, das ist ja schön und das ist schön.
Also der künstlerische Aspekt von Sluminski aus gesehen, würde ich sagen, ist, dass der Künstler hier als Sammler auftritt, der eben mit einer bestimmten Fragestellung sich der Wirklichkeit nähert und dann sich sagt, Mensch, das ist doch was Interessantes und diese Produkte, das waren ja Wegwerfprodukte, diese Plakate, wenn das Spiel abgepfiffen wurde, dann waren die wertlos, die wurden also kaum aufbewahrt, die finde ich sammelwürdig und schreibe deswegen die Vereine an und sammle die. Also diese Idee, dass man etwas sammelt, was vielleicht sonst keiner sammeln würde, das ist schon das, was jetzt hier so ein bisschen der künstlerische Hintergedanke ist. Und dann mit diesem fast philosophischen Überbau, wenn man dann der Frage nach der Loyalität im Fußball nachgehen möchte, das ist eben etwas, was ein sonstiger Sammler von Fußballplakaten vielleicht nicht so im Sinn hat. Es gibt ja auch sonst Leute, die Fußballplakate sammeln, natürlich. Aber die haben dann eben Plakate von wichtigen Begegnungen gesammelt, von tollen Gegnern und eben nicht die Plakate vom SV Atlas und vom TSV Havelse und vom ersten FC Göttingen und wie sie alle heißen. Das ist also der Fußball, der in der Breite auftaucht in dieser Serie von Andreas Luminski, und seine Entscheidung, oder wo dann, sagen wir mal, jetzt gestalterische Aspekte noch hinzukommen, das war die Frage, wie treffe ich eine Auswahl, denn er hat natürlich mehr als nur diese 80 Plakate zugesandt bekommen. Es gibt zum Beispiel auch Plakate im Querformat, und er hat sich dann aber entschieden, dass in unserer Serie, die er uns vor einigen Jahren geschenkt hat, dass die ausschließlich aus Hochformaten besteht, also wir haben wirklich 80 Hochformate in ganz unterschiedlichen Größen. Und die Frage der Präsentation und der Anordnung, das ist natürlich auch was, wo er dann mitentschieden hat. Also gehängt werden sie bei uns in alphabetischer Order. Das ist eben eine wirklich so ein bisschen wie eine Schmetterlingssammlung, wenn man so will, wo dann also nach einem bestimmten System die einzelnen Objekte hintereinander wegkommen. Und in unserem Falle ist es die alphabetische Reihung, aber nicht nach dem Namen der jeweiligen Heimmannschaft, sondern nach dem Städtenamen, aus dem die Heimmannschaft stammt. Also es geht dann bei uns von Aachen, Alemannia Aachen, bis Worms, Wormatia Worms. Und es sind, ich habe es mal gezählt, es sind 114 Vereine, die auftauchen auf diesen Plakaten. Westdeutsche Vereine, das war eben Mitte der 80er Jahre, hat er sich jetzt also an die westdeutschen Vereine gewandt und auch an West-Berlin, also Blau-Weiß 90 Berlin ist dabei. Und er hat wirklich versucht, alle Vereine anzuschreiben, hat jetzt nicht von allen Antwort bekommen, hat dann, wie gesagt, auch jetzt die Querformate sind erstmal ausgeschieden, vielleicht macht er mit denen nochmal was anderes. Aber trotzdem spiegelt diese Serie in einer wirklich erstaunlichen Breite das fußballerische Geschehen von der ersten Bundesliga abwärts in die Oberliga, in die Oberligen hinein, von denen es ja damals 8 Stück gab. Also das macht auch Spaß, einfach in diesen Raum hineinzugehen und dann nach seinem eigenen Verein zu suchen, so wie Sie es gerade beschrieben haben mit Borussia Mönchengladbach, oder einfach mal zu schauen, was gibt es denn für Vereine, von denen ich noch nie was gehört habe, weil ich zufällig nicht aus diesem Ort stamme, in dem die spielen. Also das ist schon, macht schon Spaß. Und vielleicht das noch kurz zu ergänzen, also die Vereine fühlten sich auch, vor allem die kleineren, schon so ein bisschen gebauchpinselt, dass da also ein junger Künstler, ich meine, das ist jetzt 40 Jahre her, aber trotzdem, dass ein junger Künstler sich an sie wendet und eben unter so einem künstlerischen Aspekt sich für deren Plakate interessiert. Das heißt ja auch für die Vereine, Mensch, die Gestaltung scheint ja irgendwie auch ganz interessant zu sein, so kann man ja auch dieses Interesse lesen, und wir werden jetzt Teil eines Kunstwerks mit unserem Plakat, das ist doch bemerkenswert und es kommt vielleicht sogar in eine Ausstellung. Und weil das so eingeschlagen hat bei den Vereinen und die dann zum Teil auch sehr freundlich geantwortet haben und eben nicht nur einfach kommentarlos ein Plakat geschickt haben und der Sluminski diese Antwortschreiben aufbewahrt hat, haben wir die einen oder anderen davon auch im Katalog abgedruckt. Eines lese ich Ihnen mal vor in so ein Antwortschreiben, weil das zu lustig ist. Also der Verein für Leibesübungen Wolfsburg e.V., also klar, kennt jeder, der schreibt also an den Künstler am 17.10.1987, sehr geehrter Herr Sluminski, der VfL Wolfsburg begrüßt Ihr Projekt und freut sich, dass der Fußballsport über diesen Weg der Öffentlichkeit noch näher gebracht wird, dieses Mal aus einer ganz anderen Blickrichtung. Im Namen des VfL Wolfsburg wünsche ich Ihrem Projekt viel Erfolg und bestelle schon jetzt 3 Kataloge, die Sie bitte neben anderem Informationsmaterial an meine oben angegebene Adresse schicken wollen, mit freundlichen Grüßen und so weiter. Also, das fanden die Vereine dann irgendwie auch ulkig, dass auf einmal ihre Plakate jetzt in so eine Ausstellung kommen sollten und sogar in einen Katalog. Und weil jetzt die Ausstellung ja sich ein bisschen verzögert hat, um ein paar Jährchen, und der Katalog auch jetzt erst produziert wurde, hat aber dann trotzdem der Verlag es sich nicht nehmen lassen und an jeden der Vereine ein Exemplar dieses Katalogs geschickt. Und in einem Fall hat dann auch tatsächlich sogar die damalige Pressewartin, so hieß das, die existierte noch und die hat davon Wind bekommen und hat sich dann also unglaublich gefreut, dass nach so vielen Jahren da noch eine Reaktion und ein Ergebnis erfolgt, und das hat wiederum die lokale Presse dann aufgegriffen und dann ist also ein ganz anrührender Artikel entstanden, wie also nach 40 Jahren jetzt auf einmal ein Plakat eben vom ASC Schöppingen, das ist der Verein, um den es geht, dann im Museum Volkwang hängt und also sogar in diesem schönen Katalog abgedruckt wurde.
Das ist ja eine schöne Geschichte. Über 40 Jahre. Der ASC Schöppingen, Werner Dietz war damals auch dort als Trainer mal aktiv. Die hatten es auch vor, wollten den Fußball stürmen mit ganz viel Geld. Es hat da nicht so ganz funktioniert. Wenn man diese Plakate sich nochmal ansieht, klar, wichtig ist, wer, wann, wie, wo, was, warum, das sind die Fragen, die eigentlich auf so ein Plakat drauf müssen. Eigentlich habe ich mal nicht so festgestellt, die Grundidee ist immer Gastgebernennung, manches Mal ohne Stadtnamen. Also ich denke an Spielvereinigung gegen Bremer SV, da weiß man überhaupt nicht, wer ist denn die Spielvereinigung? Nettermaßen ist es dann Göttingen, aber das muss man sich dann tatsächlich auch zusammenfummeln. Der Gegner wird groß genannt und dann kommen noch ein paar Informationen, die nötig sind, Stadionname, Datum, Anschlusszeit. Manchmal fehlt das Jahr, das vielleicht in dem Moment, weil vor Aushang in der Regel 2 Wochen, da muss man das nicht wissen, denn wenn wir jetzt vom 1.7. sprechen, dann ist das wahrscheinlich der 1.7. in 2 Wochen. Genau. Aber jetzt, was
fehlt sich fehlt das Stadion übrigens. Oft fehlt das Stadion auch. Also der Ort, wo es eigentlich stattfindet, dann ging man davon aus, dass die Fans wissen das ja.
So. Ja. Ja, und interessant ist, manch einer versucht dann, und da sind wir wieder beim Künstler, künstlerisch tätig zu werden. Da gibt es ja jemanden, der so ein bisschen was gezeichnet hat, Spieler gezeichnet hat, so ein bisschen verfremdet dargestellt haben oder wie die Borussia aus Mönchengladbach mit dem damaligen Maskottchen Bumsi. Also man hat sich da ein bisschen was einfallen lassen. War das der Versuch aus Ihrer Sicht mal hochwertig zu sein, um da was Besonderes zu machen? Weil andere haben, ja, ich möchte es jetzt nicht abwerten, aber als wenn sie das Plakat aus der Schreibmaschine gezogen hätten, draufgetippt, fertig, ab, dann aufgehängt, wo auch immer.
Ja, ja, also es gibt die ganze Bandbreite. Also es gibt die Plakate, die wirklich so aussehen, als kämen sie aus dem Kopierer. Und dann auch im entsprechend kleinen Format sind, das ist aber eher die Ausnahme. Und dann gibt es auch die Plakate, und das betrifft dann schon natürlich auch die professioneller agierenden Vereine oder der ersten und zweiten Liga, die mit einem gewissen Aufwand gestaltet wurden. Und hin und wieder hat man tatsächlich auch Illustratoren gebeten, sie mögen eine Fußballszene darstellen, also 2 Spieler, die also in voller Aktion sind, oder ein Torwart, der jetzt noch im letzten Moment gerade noch so den Ball erreicht. Und das wurde dann als in Gouache oder Aquarell von einem Illustrator erstellt, dieses Motiv, und dann eben, klar, etwas vergrößert, als entscheidendes Bildmotiv auf das Plakat aufgedruckt. Und das hat man dann auch mindestens eine Spielzeit lang verwendet, sodass auch dann die Fans das auch immer wieder erkennen konnten. Das waren aber dann schon die aufwendiger gestalteten Plakate. Es gibt auch die, die rein typografisch funktionieren, also jetzt zum Beispiel das Rot-Weiß-Essen-Plakat. Da hat man eben in der Mitte einen weißen Kreis freigelassen, wo dann die jeweilige Begegnung dann reingedruckt werden kann in Schwarz. Und oben drüber ist dieser weiße Kreis umfasst mit einem roten Farbton, und in dem roten Farbton ausgespart ist eben der Name des Vereins Rot-Weiß Essen und auch das Logo des Vereins. Und unten schließt sich das dann ab in einer gelben Fläche. Und auf der gelben Fläche ist nur der Name der Druckerei zu lesen. Die waren also offensichtlich dann auch Sponsor dieses Plakats. Also ein ganz ruhiges Plakat mit ganz wenig Werbung, deswegen auch ganz besonders schön. Wir hätten natürlich auch ein Rot-Weiß-Essen-Plakat aufs Cover genommen, wenn es ganz hässlich gewesen wäre. Aber in diesem Fall ist es eben obendrein auch ein ganz besonders schönes Plakat. Und so ist die Bandbreite wirklich groß. Es gibt auch Plakate, wo die aktuelle Mannschaft einfach abgebildet ist. Und dann fragt man sich ja auch, Mensch, wie stellen die sich das vor? Also ein Plakat funktioniert ja eigentlich so, man läuft von Ferne dran vorbei und man muss dann sehen, wann ist das Spiel und wer ist der Gegner, und damit hat sie es. Und diese Plakate haben aber auch einen Informationsgehalt, wenn man ganz nah rangeht. Man kann sich nämlich dann wirklich alle Spieler anschauen, man kann sich die Vereinsspitze anschauen, man kann sich den Vereinsarzt anschauen, und oft stehen dann sogar noch die Namen der beiden. Wusste man also haarklein, und also heute für Fußballhistoriker dann auch ganz nett, dann wusste man haarklein, wer waren die handelnden Personen in der Spielzeit 87, 88 und wie sahen die aus. Aber das hat natürlich mit dieser eigentlichen Funktion, für das nächste Spiel zu werben, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das war dann auch gleichzeitig so eine Art optische Visitenkarte für den Verein, die dann einfach als Plakat genutzt wurde. Auch das gibt's.
Finde ich sehr wichtig, was Sie gerade sagen, denn ich glaube, die Aufgabe, die Idee eines Plakates ist manchen gar nicht bekannt. Denn das ist tatsächlich eine Information gewesen, wo ich mit einem Draufgucken alles erfassen muss. Ich stelle mich in der Regel nicht vor ein Plakat und lese es durch. Wie Sie sagen, ich gehe dran vorbei oder es hängt an der Kreuzung, ich habe rot, guck mal nach rechts, ah, da steht irgendwas, was ist das? Da muss in dieser kurzen Zeit alle Informationen da sein. Das ist dann dieses Wer, Wo, Was, Wann, Wie, Warum. Das gerne so kurz wie möglich. Aber wenn ich da noch lese, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie interessiert sind an dem Fußballsport, dann können Sie, da bin ich schon raus. Diese Informationen sind alle verloren. Das beste Plakat aus dieser Idee hat, glaube ich, der Kicker gemacht. Der Kicker verschickte damals Plakate, die man dort beim Verlag bestellen konnte. musste man handschriftlich selber ausfüllen. Da stand drauf am, um, Uhr und gegen.
Mehr stand genau.
Nicht drauf.
Das war wunderbar, also, genau.
Die Fußballer.
Das Skelett eines Plakates. Und mehr braucht man nicht.
Haben wir damals für unseren Fanclub bestellt, wenn wir gespielt haben, haben wir das handschriftlich eingetragen und aufgehängt. Mehr war es nicht. Am, um, Uhr, gegen.
Ja, ganz wunderbar. Und das ist auch dem Andreas Lubinski dann in die Hände gefallen, dieses Kicker-Plakat. Das gehört jetzt nicht in diese Serie der Wohnorte gegen Geburtsorte, aber er hat da auch ein Exemplar von, das er uns auch noch hinzugeschenkt hat zu dieser Serie. Und das haben wir auch im Katalog ganz am Schluss abgebildet, weil es ist wirklich, das ist der Uhr, also so wie es in der Architektur die Uhrhütte gibt, gibt es in der Plakatkunst das Uhr-Fußball-Plakat. Also die entscheidenden Informationen kann man da eintragen und das war's. Und dann ist eben noch Werbung für den Kicker drauf und man sieht, damit man auch weiß, es geht um Fußball, sind dann auch noch zwei Spieler dargestellt und mehr braucht man nicht. Und das ist wirklich so der Urtypus des Fußballplakats und alles andere sind dann, wenn man so will, Weiterentwicklungen oder Variationen von diesem Urtyp.
Macht ihr denn jetzt einen Wettbewerb aus den 80 ausgestellten Plakaten da im Folkwang-Museum, wo die Zuschauer oder die Besucher abstimmen können, sondern das ist das Schönste oder sowas?
Nee, das machen wir nicht, aber wir hören schon immer mal zu, wenn die Leute reinkommen in den Raum und sich unterhalten über die Plakate. Und dann lernt man viel, also auch über Fußballbegeisterung, und aber auch, wie die Leute auf Plakate schauen, worauf sie achten. Das ist auch ganz interessant. Und man lernt dann auch etwas zum Teil über die Plakate, was man vorher gar nicht wusste. Also es gibt ein sehr schönes Plakat, wo eine Begegnung angekündigt wird von Dortmund gegen Bochum. Und dann kam eben ein Dortmund-Fan rein und man kann ja heutzutage alles googeln und auch diese ganzen Begegnungen sind ja in entsprechenden Websites zu recherchieren und dann kriegt man alles raus, wer die Mannschaften waren und das Schiri-Team und besondere Vorkommnisse, gelbe, rote Karten und natürlich die Ergebnisse und so weiter und so weiter. Und dann gut, dann kam der rein, sah also das Borussia-Plakat und hat sich gesagt, ja, das muss ich mal rauskriegen, wie das Spiel ausging. Und dann hat er festgestellt, das Plakat bewirbt ein Spiel, das so überhaupt nicht stattgefunden hat. Auch bemerkenswert. Das wurde also angekündigt für Oktober 87, fand aber erst im Februar 88 statt. Warum das verschoben wurde, das müsste man jetzt, also zeitlich verschoben, das müsste man dann mal in Dortmund nachrecherchieren lassen, wenn man es ganz genau wissen will. Aber das wusste natürlich auch der Andreas Lubinski nicht und wir auch nicht, als wir gehängt haben. Das war dann eben so ein lustiger Moment, wo jemand als Fan mehr erfahren wollte über das Spiel, um uns dann sagen zu können, Moment mal, also dieses Plakat, da ist im Grunde ein Geisterplakat, denn das Spiel, so wie es da beworben wird, das hat überhaupt so, zumindest an dem Datum, überhaupt nicht stattgefunden.
Eure blaue Mauritius. Wenn das jetzt sozusagen die Hörer vom Bosses Bundesliga-Blog mitbekommen, die werden sagen, da muss ich hin. Nicht nur angucken, sondern wie sind die Sicherheitsmaßnahmen? Nicht, dass geklaut wird jetzt, weil das ist ein Unikat, was es nicht normal gibt.
Unikat gibt es, genau. Das gibt es immer nur einmal. Also natürlich gab es dann auch hier im Hause, also man weiß ja von den Kollegen meistens nicht, ob sie katholisch oder evangelisch sind. Man weiß aber, für welchen Verein sie sind, zumindest hier bei uns im Haus. Und natürlich gab es dann auch schnell großes Interesse an verschiedenen Plakaten, aber es ist nichts zu machen. Das ist eben alles Teil eines Kunstwerks, nämlich diese Serie Wohnorte gegen Geburtsorte von Andreas Lubinski. Er hat uns das geschenkt 2019 und wir haben dann auf den richtigen Moment gewartet, um es auszustellen. Und das war natürlich jetzt zur Fußball-EM. Da sind wir auch Teil des Kulturprogramms, des offiziellen, und hat sich also das Warten gelohnt, sodass wir da auch jetzt eine schöne Aufmerksamkeit bekommen. Und wir freuen uns unheimlich, dass wir das jetzt auch wirklich mal so präsentieren können. Und 80 Plakate in einem sehr großen Raum, in zwei Reihen gehängt, aus einer eben vergangenen Fußballzeit, die aber auch nicht ganz vergangen ist, denn alle Vereine existieren noch, das kriegt man so schnell nicht wieder. Also insofern kann ich nur dafür werben, noch bis zum Endspiel vielleicht sich nach Essen aufzumachen. Und es gibt ja auch eine Menge Stadien hier in der Nähe. Das ist dann sozusagen das kulturelle Beiprogramm, uns das einfach mal anzuschauen.
Die Zukunft der Plakate, die Sie aufhängen und zeigen, ist nicht gut. Irgendwann werden sie abgenommen und gehen dann wieder zu Herrn Slominski und der sagt Dankeschön,
legt sie in die Schublade. Sie gehören ja uns, er hat uns geschenkt, das heißt, die bleiben bei uns. Wir haben also ein großes Depot auch für Plakate, so wie wir auch ein Depot haben für Gemälde und Skulpturen. Denn also in jedem größeren Museum ist die Sammlung immer größer als das, was man so normalerweise präsentiert in den Ausstellungsräumen, sodass man dann auch Dinge verändern kann und unter bestimmten Gesichtspunkten Sachen zusammenstellen kann. Und so gilt es auch bei uns. Und gerade für diese Plakatsammlung. Und das heißt, wir werden also diese Plakate, wenn es dann zu Ende geht, wenn wir sie von der Wand nehmen und dann eben ins Depot bringen, wo sie gut aufbewahrt sind, unter klimatisch besten Bedingungen. Und dann warten wir auf eine nächste Gelegenheit, wo man sie mal wieder zeigen kann. Also das wird ganz gewiss kommen.
Bis dahin kann man allerdings alle 80 Plakate zu sich nach Hause holen. Das soll man nicht vergessen. Denn ihr habt einen wunderschönen begleitenden Katalog aufgelegt, wo eben alle Plakate zu sehen sind. Entweder in der richtigen großen DIN A4-Form oder in der Auflistung aller Plakate, die ausgestellt sind. Diesen Plakatkatalog kann man bei euch bestellen.
Genau, man kriegt den aber auch im Grunde in jeder Buchhandlung. Das ist also ein richtiges Verlagsprodukt. Das ist erschienen im Verlag der Buchhandlung von Walter König. Und kostet bei uns im Haus 24 Euro, weil es halt die Euro 24 ist. Wir haben gesagt, das muss so sein. Im Buchhandel ist er ein klein wenig teurer. Als besonderes Gadget haben wir hinten noch einen gefalteten Nachdruck von dem Plakat, das auch für uns eben so wichtig ist, dieses Spiel Rot-Weiß Essen gegen den ersten FC Saarbrücken, das auch unser Hauptmotiv wurde. Interessanterweise, auch das ist ja schön für Fußballfans und Fußballhistoriker, war das damals, 1987, als Essen und Saarbrücken aufeinander trafen, noch eine Begegnung der zweiten Liga. Und jetzt nach vielem Hin und Her haben sich ja beide Vereine jetzt dann in der dritten Liga wiedergefunden und sind aber ja zumindest in dieser Spielzeit, die jetzt gerade zu Ende ging, relativ gleich auf gewesen. Und dann eben Saarbrücken auch noch als Pokalschreck. Also das hat uns sehr gefreut. Das war ja ein Zufall für uns, dass jetzt auf einmal der erste FC Saarbrücken in aller Munde ist und das aber ausgerechnet das der Verein ist, der dann eben bei uns auch auf der großen Ausstellungsfahne draußen vom Haus zu sehen ist und auf dem Cover des Katalogs und eben auf diesem Nachdruck des Plakats, der jedem Katalog unserer Ausstellung beigelegt ist.
Tobias Burg, ich sage schönen Dank. Als Kurator des Folkwang-Museums in Essen haben Sie sicherlich jetzt im Moment eine ganze Menge zu tun, aber wir haben mal diese Ausstellung präsentieren können. 80 Plakate bei Ihnen zu sehen unter dem Motto Wohnorte gegen Geburtsorte, Fußballduelle sozusagen. Sehr, sehr interessant und bis zum 14.07., also Abpfiff Europameisterschaft, ist dann auch Abpfiff der Ausstellung bei euch. Aber durch diesen wunderschönen Katalog kann man sich diese Plakate alle nach Hause holen und dann nochmal lesen, was es in der Vergangenheit alles gegeben hat. Vielen, vielen Dank, Tobias Burg.
Herr Bosse, ich danke Ihnen. Es war mein Vergnügen.
Vielen Dank, Tobias Burg, für das Gespräch. Und ich merke, so ein bisschen geht euch vielleicht genauso. Er ist selber offensichtlich auch Fußballfan und hat vielleicht diese Ausstellung auch für sich selber einfach mal ins Leben gerufen. Sehr, sehr interessant. Bis zum 14.07. könnt ihr das noch sehen im Volkswang-Museum in Essen oder diesen wunderschönen Prospekt, Begleitungs-, Ausstellungskatalog euch besorgen, 24 Euro. Ich habe ihn hier vorliegen, sehr hochwertig gemacht. Alle Plakate sind dort zu sehen und es ist eine Zeitreise, das muss man wirklich sagen. Kann ich euch nur dringend ans Herz legen, euch den zu besorgen. Sehr, sehr schöne Sache. Dankeschön, Tobias Burg. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr könnt mich erreichen über die sozialen Medien, die da lauten Facebook, LinkedIn, X, Instagram. Geht auch über meine Homepage ralfbosse.de, da gibt es ein Kontaktformular. Ausfüllen und abschicken und dann melde ich mich gerne bei euch. Immer donnerstags gibt es übrigens eine neue Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Vielleicht einfach mal kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Tja, das war's dann für heute. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Europameisterschaft. Drückt weiter die Daumen, dass die deutsche Mannschaft es packt, falls sie noch dabei ist zwischen Produktion und Hören dieser heutigen Ausgabe. Ist ein bisschen Zeit vergangen. Könnte alles schon wieder beendet sein, aber das hoffen wir mal nicht. Dankeschön, sagt Ralf Boss.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.